dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Ja, in der Regel kontaktieren mich meine Leser und Zuhörer mit interessanten Ideen, welches Buch ich lesen sollte. Und meistens handelt es sich um irgendeinen durchgeknallten religiösen Schwachsinn. Diesmal habe ich mich selbst kontaktiert mit diesem Buch. Ein Lesestand, Christ Before Jesus, Origins of Jesus. Und das ist atheistischer, religiöser, durchgeknallter Schwachsinn. aber sehr unterhaltsam. Und ich begrüße zur Vorstellung dieses Lesestands, begrüße ich Ramona, Jörn und Viktor. Hallo.
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 Nun, wie bin ich dazu gekommen? Es gibt so ein paar Webseiten, wo ich immer mal hängen bleibe, weil ich mal geantwortet habe. Das ist Quora.com. Da gibt es so Salons, da kann man sich mit religiösen Fragen beantworten, wie zum Beispiel, wieso glauben Atheisten nicht an Gott, obwohl es in der Bibel steht und so Kram, da kann man was Schlaues sagen. Und da ist ein streitbarer Atheist, Volker Dittmer, sehr aktiv, der allen da gehörig auf den Senkel geht mit seinen ziemlich schlauen und guten Beiträgen. Kann ich sehr empfehlen, mal da reinzugucken und zu schauen, was er so sagt. Und da hat er mal, weil mir das per Spam-Mail immer vorgeschlagen wird, hat er mal was zu irgendeiner Frage über die Bibel gesagt, wer die geschrieben hat. Und dann hat er ein Buch zitiert, welches in einer stylometrischen Analyse herausgefunden hat, dass die Bibel gar nicht so alt ist und wer das Neue Testament geschrieben hat und so weiter. Und da habe ich gedacht, Moment mal, der Herr Dittmar schreibt da normalerweise sehr intelligente Sachen und dieses Buch kenne ich gar nicht, also besorge ich mir das Buch. Und hab's natürlich auch gleich gelesen. Das Buch heißt Christ Before Jesus, Evidence for the Second Century Origins of Jesus, auf Deutsch Christus vor Jesus, Beweise für die Ursprünge von Jesus im zweiten Jahrhundert nach ihm. Von Britt und Wingo. Und ich habe natürlich schon gegoogelt und habe gleich ein YouTube-Video bekommen und war erstmal schockiert von den beiden Autoren. Meine Mitketzer sehen die Bilder. Da sitzen zwei fast Teenager, Twins sitzen da. Einer hat einen Cowboy-Hut auf und so einen modischen Bart. Der andere sitzt in einer Holzfällerhemd mit einer Baseballmütze, wo du denkst, die beiden werden jetzt sicherlich besprechen, wie sie auf Minecraft am besten durchgekommen sind, aber nein. Und was sie gesagt haben, war dann plötzlich sehr tief und fundiert und hat gezeigt, dass sie sich wirklich damit beschäftigt haben. Also habe ich mir das Audiobuch gehört und habe mir das alles in einem Zug angehört, war sehr überrascht.
Stopp, darf ich kurz nachfragen? Hast du es dir in einem Zug durchgehört oder hast du es in einem Zug gehört?
Nee, ein Zug durchgehört. Okay, jetzt verstehe ich das. Das ist diese Frage.
Ha, ha, ha.
Ah, das ist sehr witzig und originell. Gut, jedenfalls kann ich dieses Buch auf keinen Fall jemandem empfehlen, obwohl ich es in einem Zug durchgehört habe. Also ohne in einem Zug zu sitzen, einem virtuellen Zug. Denn ich habe mir selbst schon, wie viele wissen, gehöre ich auch zu den Jesus-Mystizisten und habe eine Menge kritische Gedanken zum Thema Historizität von Jesus gemacht und habe auch hier schon mal die Werke von Detering zum Thema der Briefe von Paul besprochen und den kannten sie und die haben eine interessante These aufgestellt, die ich hier einfach mal zu Gehör bringen möchte. Der unbedarfte Leser würde wahrscheinlich völlig erschlagen werden, zum einen von den vielen komischen Bibelteilen, die dort erwähnt werden, zum anderen von den vom Mainstream extrem abweichenden Thesen. Das heißt, selbst innerhalb der Jesus-Mythizisten weicht das ab. Das ist quasi schon eine sehr, sehr, sehr einzelne Meinung, die sie haben. Insbesondere ist die Frage, kann man das überhaupt ernst nehmen, was sie machen? Ist das ein Denkanstoß? Und ich möchte auch noch sehen, wir werden auch noch über den Jesus-Mythizisten Richard Carrier reden, den hier einige kennen. Der hat das Buch verrissen. Ich werde ihn wörtlich zitieren später noch. Hass ist vielleicht noch zu kurz gegriffen. So viel zur Vorgeschichte. Ich werde diskutieren, was die These in dem Buch ist, was ist neu und interessant und wieso sollten wir es überhaupt ernst nehmen und was denken die Leute drüber. Aber erstmal die Frage an die Ketzer, um das ein bisschen interaktiv zu gestalten. Jesus lebte oder nicht? Wann und wo? Wer hat das Neue Testament geschrieben? Ist Paul und Peter und Peter und Paul und Mary, sind die historisch? Wer ist Markion? Kennt denn jemand? Was ist euer Background? Wo können wir anfangen hier?
Ich sag also, das ist alles Copy-Paste von Geschichten, die vorher schon die Attribute von Jesus auf eine Figur übertragen wurde. Wahrscheinlich hat es einen Jesus gegeben. Das will ich vielleicht gar nicht abstreiten, aber alle die Dinge, die er getan haben soll und das ist alles nachträglich, ist das gemacht worden. Bin ich davon überzeugt.
Also die Frage, glaubt ihr, ob Jesus gelebt hat und wann? Also ich glaube, er hat nicht gelebt. Ich glaube auch, dass die Frage oft so ein bisschen falsch gestellt ist. Da muss man nur präzisieren, was überhaupt gemeint ist. Ich unterscheide da so vier Möglichkeiten, also vier so Stufen. Der historische Jesus, der biblische Jesus, also das, was dann, wenn er gelebt hat, von ihm in der Bibel gelandet ist, dann das, was dann davon gelehrt wurde, der gelehrte Jesus, und das, was dann das Volk glaubt. Das sind völlig unterschiedliche Dinge. Und selbst wenn Jesus historisch war, ist es meilenweit entfernt von dem, was die Leute heute meinen, was damit gemeint wäre, wenn man sagt, er hat gelebt. Also der Jesus, an den die Leute heute glauben, der hat auf jeden Fall nicht gelebt. Und dann die Frage noch, ob Paulus historisch ist, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist alles erfunden. Und Christian, du hast schon auf Markion hingewiesen. Ne? Da gab es ja mal so einen Disput über bestimmte Inhalte des Christentums. Und er war da erst ein Mäzen, ein Geldgeber, und hat sich dann mit seinen Leuten da überworfen. Und der soll dann anscheinend irgendwie die Paulusbriefe irgendwie gefälscht haben, um sie dann auch hinterrücks doch noch irgendwie durchzusetzen und so. Ich halte es, weiß nicht, ob das stimmt, aber das würde eher zu meiner Theorie passen, dass das alles Lug und Trug ist. Und ich glaube von diesem ganzen Jesus-Zeugs im Grunde letztlich gar nichts.
Ramona ist völlig im Mainstream der Wissenschaft und auch der atheistischen Wissenschaft quasi. Die meisten Historiker, und die sich dazu äußern, glauben tatsächlich, dass Jesus irgendwie gelebt hat, wenn auch nicht so als Superman. Man muss einfach sagen, das ist momentan der Status der Wissenschaft. Die Vorstellung, wie Jörn sie geäußert hat, ist eine Außenseitermeinung, dass Jesus unhistorisch ist.
Was? Schweinerei.
Das ist selbst unter Historikern so sehen, muss man einfach darauf hinweisen, dass es so ist. Aber kommen wir zu den Thesen des Buchs, aufsteigend nach der Schockierung. Na, es ist halt, man muss ja immer so bäm, 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 bäm einen draufsetzen, damit die Leute aufwachen hier an ihren Rundfunkempfängern draußen.
Erste These: Jesus ist nicht historisch.
Da mühen sie sich sehr lange ab in dem Buch, kommen eigentlich auch mit Argumenten, die wir kennen. Die typischen Josephus und so weiter, anderen Geschichten sind sehr schnell widerlegt. Aber interessanterweise, diese Christus-Christus-Geschichte, die wir in einem Zitat von einem Historiker, zeitgenössischen Autor hören, die werden anders widerlegt. Und zwar sagen die, es gab zwar keinen Jesus, aber es gab Christuskulte, wo Christus eben als Titel geführt worden ist oder als jemanden, der kommt und alle retten wird. Asklepios zum Beispiel, oder dass quasi so andere Christuskulte gab, wo Christus, der Gesalbte, oder Christus, der Gute, dann eben als Vorbild verehrt worden ist. Und sie versuchen nachzuweisen, dass in den sozusagen den Texten der Zeitgenossen einfach Jesus überhaupt nicht erwähnt wird als Person. Wenn man über Christus und Christen schreibt, dann sehen wir immer Jesus dahinter, aber der kommt gar nicht vor als Wort. Das kann also sein, dass sie gar keinen Jesus kannten, aber einen Christus. Und der Christus einfach jemand anders war, nicht der Jesus. Das ist die These des Buches. Dann Paulus hat es, so wie es in der Bibel steht, nach Meinung der Autoren auch nie gegeben. Sie haben versucht, da irgendwas zu identifizieren und sind dann auf den Kern von den Paulusbriefen auf die Idee gekommen, dass es vielleicht ein Soldat war, der im vorchristlichen Jahrhundert dann mit den Römern zusammengearbeitet hat. Aber das ist auch nur eine krude These, die sie selbst nicht unterstützen wollen. Aber der historische Paulus sehen sie nicht als gegeben. Und zwar sehen sie das aufgrund der Entstehungsgeschichten. Sie sagen, und das ist auch jetzt völlig gegen den Mainstream, auch gegen die Jesus-Mythizisten, dass bis auf zwei kleinere Ausnahmen, und zwar vielleicht Kernelemente des Markus-Evangeliums, dem Proto-Markus, und Teile der Offenbarung des Johannes, das ist der abgedrehte Apokalypsenteil des Neuen Testaments, wo der zehnköpfige Drache mit den acht Hörnern, oder war es der achtköpfige Drache mit den zehn Hörnern? Ich kriege das immer durcheinander. Jedenfalls wurde bis auf die Ausnahmen das gesamte Neue Testament nach deren Meinung im zweiten Jahrhundert geschrieben, das heißt so ab 140. Während ja zum Beispiel von Mark angenommen wird, dass es kurz nach dem Tod von Jesus geschrieben wurde, einige Jahrzehnte im ersten Jahrhundert, setzen die das Ganze 80 Jahre später an. Was ein ganz heftiger also für alle hier gehen, ja, aber das ist für die Leute, die sich mit dem Alter von der Bibel beschäftigen, waren, ist das sozusagen jenseits von dem, was jetzt Obergrenze ansehen normalerweise. Wer hat das geschrieben? Er sagt, Markion hat die Paulusbriefe geschrieben und ein Evangelion, das sind Teile vom Lukas-Evangelium und dieses Evangelium, das kennen wir gar nicht, denn das kennen wir nur aus dem Widerspruch von Tertullian. Tertullian hat nämlich sozusagen, das ist auch so ein Kirchenführer, der hat das Ganze widerlegt und hat dann aber, um das zu widerlegen, schrittweise das Evangelium zitiert. So konnte man Großteile von diesen Werk von Markion rekonstruieren, indem wir einfach die Widerrede einfach zusammengehängt haben und dann sagt er das und dann sagt er das und dann sagt er das und dann haben wir das zusammengehängt und dann hat man ein ganzes Buch draus gehabt aus dieser Widerrede. Angeblich soll jetzt, wenn man den Autoren glauben kann, dass Markion sich selbst oder mit der bezahlten Autorengruppe die Paulusbriefe und große Teile des Lukas-Evangeliums ab 140 in Rom hat schreiben lassen. Und zwar im Stil eines angepassten Gnostizismus. Und zwar Gnostizismus, hier in der Form heißt, der Gott des Alten Testaments war böse, der ist auch von dieser Welt und der hat das Alte Testament gemacht und da ging es den Juden auch schlecht. Aber der Gott des Neuen Testaments, des Neuen, der Offenbarung, der ist gut, aber der ist nicht von dieser Welt, der ist im Himmel und man muss sich vergeistigen und in den Himmel aufsteigen, um da teilzunehmen. Das ist sozusagen das, zumindest was auch historisch anerkannt wird, was Markion geglaubt hat. Deswegen, weil er plötzlich zwei Götter hatte und nicht nur einen, wurde er aus der Gemeinde Rom rausgeworfen. Da hat er sich vorher eingekauft, hat gespendet. Markion war ein reicher Reder. Der wurde aber 144 rausgeworfen, als sie gesehen haben, was er so geschrieben hat. Und diese Gemeinde in Rom hat dann als Gegenreaktion angefangen, die Briefe zu verfälschen. Und innerhalb von wenigen Jahrzehnten wurden, wenn man den Autoren glauben würde, Markus, Lukas und Matthäus geschrieben. Also von 150er bis 160er. Irenäus, von dem wir jetzt die erste Sammlung des Neuen Testaments kennen, hat nach Meinung der Autoren dann Lukas geschrieben und die Apostelgeschichte und dabei jede Menge von Markion gestohlen, von diesen sozusagen abweichenden Schriften. Das Johannesevangelium kam dann später und der Autor davon kannte alle Evangelien und auch natürlich die Markion-Schriften. Das soweit würde man sagen, okay, eine neue Theorie. Crackpot ist das englische Wort dafür. Wir gehen davon aus, das haben sie sich aus dem Arsch gezogen, ne? Wie man so schön sagt. Das ist etwas, was man nicht beweisen kann, aber auch nicht widerlegen kann, weil es einfach ein Haufen ist von Thesen, die sie so haben. Ja? Aber sie untermauern das, und das ist das Interessante, die untermauern das mit einer stilometrischen Analyse mit einem Programm namens Stilo. Was ist Stilometrie? Wikipedia sagt, das ist die Disziplin, die Untersuchungen zum Sprachstil mit Mitteln der Statistik durchführt. Dazu gehört Charakterisierung und Vergleich des Stils von Autoren, Gattungen und einzelnen Werken, Epochen und der Identifikation anonymer Autoren und die zeitliche Einordnung. Was man hier macht, ist, dass man Stileigenschaften, Worthäufigkeiten, wie man Phrasen verwendet und so weiter, statistisch auswertet und dadurch so eine Art Fingerabdruck kriegt von einem Autor, mit dem man dann herausfinden kann, ob das jemand geschrieben hat oder nicht. Man hat das zum Beispiel bei der Autorin von Harry Potter gemacht, der Frau Rowlings, die hatte nämlich anonym noch ein anderes Werk geschrieben und da hat man mit Hilfe von solchen stilometrischen Methoden herausgefunden, dass sie dieses anonym geschriebene Werk geschrieben hat. Ist euch das schon mal untergekommen, die Stilometrie?
Ja, also dass Lukas derselbe Autor ist wie die Apostelgeschichte und dass das mit genau solchen Stilvergleichen festgestellt wurde, das habe ich schon mal gehört, ja.
Also der Unterschied ist jetzt hier, dass man eben nicht mehr Wissenschaftler sein muss, um das Ganze durchzuführen, sondern man kann sich einfach ein Programm runterladen. Das haben die beiden jugendlichen Autoren gemacht, ne? So wie zwei Hacker, die sich ein Programm runterladen. Und dann haben sie dann tonnenweise diese alten Texte in dieses Programm hochgeladen und haben angefangen, das zu vergleichen. Die haben ja Stilo benutzt. Das ist ein digitale Stilometrie etabliertes Tool, das dann auch von Wissenschaftlern verwendet werden, muss aber sagen, das sind keine Wissenschaftler, die das gemacht haben. Das sind letztendlich so ganz normale Menschen, die mit Programmen rumgespielt haben, haben aber durch einen sehr gewissen Erfahrungsschatz und haben dieses Textanalyse-Tool genommen um dann die gesamten Schlussfolgerungen, die sie dann in diesem Buch verarbeitet haben, dann sozusagen zu untermauern. Ich weiß jetzt nicht, ob die zuerst mit Stahl angefangen haben und dann die Schlussfolgerung daraus gezogen haben, aber im Buch wird es so dargestellt, dass es genauso gewesen war. Was sie da gemacht haben, ist, man kann so eine Stammbaumanalyse machen von Texten, indem man sagt, okay, welche Texte sind ähnlich zueinander und die ähnlichsten Texte werden dann gepaart und dann entsteht so ein Baum, der so langsam dann aus diesen Paarungen dann nach oben wächst. Und so kann man dann quasi so eine Art Abstammungsbaum, wie man aus der Evolution das kennt, sehen kann, wie welche Art mit wem verwandt sind. Und wenn dann quasi dann eine Passage dann innerhalb von einem Konglomerat von anderen Passagen steht, dann kann man sagen, okay, diese Passage, die wurde wahrscheinlich von demselben Autor geschrieben. Das ist sozusagen die Methode, die sie in der Analyse von dem Tool gemacht worden, weil die statistische Analyse nach dem Motto, dieser Text hat so und so viel Ähnlichkeit mit so und so viel, die fanden sie dann wahrscheinlich zu unanschaulich. Und damit haben sie dann schnell quasi Ergebnisse erzielen können und haben dann auch in diesem Buch dann einige von diesen Bäumen dargestellt, dass man sehen konnte, oh, da sieht man, dass die, zum Beispiel, dass der Petrus, erste Petrusbrief, dann innerhalb von den Paulusbriefen auch so war ein Hinweis für sie, das muss derselbe Autor gewesen sein. Und man kann, ich meine, bestimmte Sachen kann man auch nachvollziehen. Zum Beispiel haben sie gesehen, dass die ganzen Texte von Josephus, also die Geschichte von Josephus, wird ja häufig gesagt, Josephus hat das Neue Testament geschrieben. Das ist fernab von allem, was das Neue Testament macht. Das ist also stilistisch nicht derselbe Autor gewesen. Und andere Sachen, wie zum Beispiel, ist das Neue Testament eine Übersetzung aus dem Hebräischen? Dazu haben sie jede Menge andere hebräische Übersetzungen betrachtet, zum Beispiel das Alte Testament, und haben herausgefunden, dass zum Beispiel nur in der Offenbarung eine Übersetzung aus dem Hebräischen vorkommt. Na, dass Teile der Offenbarung des Johannes tatsächlich aus dem Hebräischen übersetzt worden ist. Bei den anderen Sachen muss man das Ganze mit skeptisch sehen. Und ich meine, wer bekannt ist im Jesus-Mythizismus, ist Richard Carrier. Hat den schon mal jemand gehört hier?
Na klar. Na klar. Das ist der bekannteste YouTube-Megastar. Auch sehr interessant, was er so vorträgt und so, ja.
Hm. Ja.
Also der ist bekannt dadurch, dass er halt die erste Veröffentlichung in dieser Hinsicht geschafft hat, die von sich behaupten kann, sie wäre peer-reviewed, ne? Also von Fachleuten, nicht daraufhin geprüft, ob die Schlussfolgerungen zutreffen, sondern einfach, ob die Methodik dem wissenschaftlichen Standard entspricht, sodass man sagen kann, ja, kann man so machen. Ne? Und das ist also der Erste, der das geschafft hat und da ist er sehr stolz drauf.
Und der hatte dieses Werk schon, ich glaube, vor einem Jahr besprochen. Das ist schon gar nicht mehr so neu mehr. Und er schreibt dazu auf seinem Blog zu dem Buch Statistical Stylometrics, The Good, The Bad and The Horrid. Das ist eine Anspielung auf einen Morricone-Film, The Good, The Bad and The Ugly. Ja, ich weiß, in Deutsch hieß es Zwei Banditen oder so ähnlich, komischerweise, die deutsche Übersetzung hat nur zwei, aber gut. Im Englischen ist das ein oftmals verwendeter Titel für solche Sachen. Und er schreibt, habe das übersetzen lassen, schreibt Folgendes zu dem Buch, das wir besprechen. Damit kommen wir zu einem Müllhaufen, der die amateurhafte und wahrscheinlich spinnerhafte, wenn gar nicht gar betrügerische Studie von Matthew Britt und Darren Wingo in Christ Before Jesus, Evidence for the Second Century Origins of Jesus ist. Dies ist keine peer-reviewed study, anders als die von Savoy oder Lakin, die er vorher eben mir in diesem Blog zitiert hatte, sondern ein mieses Amateurwerk. Dieses Werk ist episch schlecht, wirklich das Schlechteste, sodass ich den Verdacht habe, es könnte sich um einen regelrechten Schwindel handeln, einen Versuch aus dem mythizistischen Markt Geld herauszuschlagen, mit absichtlichem Blödsinn, der beeindruckend wirken soll, im Wert aber völlig haltlos ist und das bei minimalem Aufwand. Man muss sich nur das Desaster ansehen, das ihre Website darstellt. Und das Ganze ist nur der Anfang von der Kritik. Das geht dann weiter. Und verästelt sich dann aber auch in Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann, weil er hängt sich dann Sachen auf, die stellenweise auch nicht richtig sind. Zum Beispiel erklären die, sagt er hier, es gibt da gar keine personale Fürwörter im Griechischen, sondern es wird alles hineindekliniert. Aber was er dann da kritisiert, ist tatsächlich nur, wo sie einen englischen Text als Beispiel nehmen für Stilografie. Also Er haute sehr mit einer sehr harten Keule auf dieses Buch hinab. Das ist sozusagen einerseits völlig gerechtfertigt, weil Richard Carey ja wissenschaftlich veröffentlicht und er das unter wissenschaftlichen Maßstäben sieht, das Buch, was sicherlich gerechtfertigt ist. Aber ich möchte noch hier eine tiefere Schicht hineinbringen, und zwar ist das doch ein Problem, das wir in der Informatik gerade hier haben. Wir haben in der Informatik, war das früher so, dass wir die Korrektheit von Algorithmen bewiesen haben und die Laufzeit analysiert. Heutzutage wird das in die KI reingehauen und hinterher kommt irgendwas raus und wird schon gut sein. Ne? Oder nicht. Es gibt nicht korrekte Algorithmen, Laufzeit interessiert kein Mensch mehr, läuft immer noch gut genug, aber schnell, schnell, schnell haben wir Ergebnisse. Hier ist es auch, sehe ich auch hier so quasi so einen kulturellen Widerspruch. Also ähnliche Divergenz zwischen sozusagen der alten Stilometrie, wo, das ist das, was Richard Carey hier angemerkt hat, dass man eben halt sagen kann, okay, es gibt hier eine Worthäufigkeit und hier gibt es die Worthäufigkeit und ich habe ein Diagramm und kann zeigen, dass diese Worthäufigkeit unterschiedlich ist und macht das im Einzelnen Schritt für Schritt. Das muss man aber nicht mehr so machen. Denn diese stilometrischen Programme, die gucken sich verschiedene Parameter gleichzeitig an, so wie es eine KI macht. Nun kann kein Mensch bei einer KI sagen, welche Parameter sie anlegt und warum sie zu welchem Urteil sie kommt. Genauso ist das hier. Wir sind jetzt hier sozusagen die alte Stilometrie, die hat so funktioniert, dass man eben ein Kriterium von Hand aus verstanden hat und das gemacht hat. Und die neue Stilometrie sieht so aus, dass du ein Tool hast, mit dem du schlagartig sozusagen gesamte Textkorpen hineinwerfen kannst und sofort eine Antwort kriegst. Ja, nein, ist das Gleiche, ist was anderes. Wo du quasi dann auch die verschiedensten Texte untersuchen kannst und das Ganze in wenigen Millisekunden das Ergebnis hast. Wenn du früher quasi dann eine These hattest, du musst eine Studie machen, hast ein Jahr dich hingesetzt, hast die Wortanalyse gemacht und hast dann versucht herauszufinden, ob das gilt oder nicht. Sozusagen die neue Welt. Das Problematische ist, dass dieses Werkzeug nicht in der Hand von Wissenschaftlern ist, sondern in der Hand von diesen beiden Autoren, die dann eben mal schnell so ein paar fette Thesen rausgehauen haben. Aber es ist zumindest, was auch Richard Carey zugeben sollte, das erste Mal, dass jemand in Stilo, in diesem anerkannten Tool aus der Stilometrie, große Passagen aus dem Neuen Testament hineingekloppt haben und dann Autorenschaft neu zuordnen konnte, dass sie rausfinden, okay, Irenäus hat so geschrieben, wie das dann halt auch eher näher am Lukas-Evangelium ist. Oder wir können jetzt ausschließen, dass irgendwas Hebräisches ins Neue Testament hineingeflossen ist, weil es überhaupt keine Argumente gibt dafür. Man muss dazu auch wissen, man kann Stilometrie nicht so einfach betrügen. Die Autoren haben das interessanterweise mit ihrem eigenen Buch gemacht, haben ihr eigenes Buch genommen, haben das in das Programm reingeworfen und konnten damit hinterher herausfinden, wer von den beiden welche Passagen geschrieben hat. Das ist sozusagen auf der positiven Seite. Auf der negativen Seite, das stilometrische Werkzeug, das sie benutzen, hat keine Einstellung für Griechisch oder Hebräisch, sondern da haben die einfach den Punkt genommen, andere Sprachen. Ne? Das ist sozusagen alles andere, ob Koptisch, Kyrillisch, Russisch oder Hebräisch, fällt alles dann in eine Kategorie übrige Kram. Was aber nicht heißt, ich meine, wir machen das ja auch mit der KI, dass wir jeden Mist in die KI reinwerfen und dann meinen, dass das dann rauskommt. Also mein Resümee, bevor ich jetzt die Diskussion übergehe, ist, dieses Buch ist ein interessanter Denkanstoß, der mal frisch und unbedarft an das Thema rangeht, wenn man so sagt, wenn Leute das zum ersten Mal machen und sich nicht richtig angeschaut haben, der auch viele Sachen, die man einfach mit Thesen, die man mitgetragen hat, weil diese ganze Untersuchung von den Evangelien und den Briefen kam ja aus der Geschichte der Theologie, der Wissenschaften. Und die mussten ja viel Ballast abwerfen. Die mussten zum Beispiel erstmal sagen, okay, ist das überhaupt real oder akzeptieren wir, dass das vielleicht erfunden sein könnte? Das haben die alle mitgetragen und momentan sind auch unter den Wissenschaftlern auch immer noch sehr viele Leute, die bezahlt werden aus der Theologie, die nichts anderes sagen können als das, was ist. Das, aber wenn ihr einfach hergeht und sagt, ich ignoriere alles, was vorher war, mache nur eine stilometrische Analyse, so man kommt an einen Tag dorthin und macht nur die DNA und geht nicht davon aus, dass irgendwelche Täter und Familiengeschichten oder sonst irgendwas dahinter ist, die vielleicht dich in die falsche Richtung lenken, dann liefert das möglicherweise die Wahrheit, weil die eben nicht beeinflusst ist von dem, was vorher war. Ob aber die Schlussfolgerungen richtig sind, das kann ich nicht sagen. Ich kann weder sagen, dass es richtig ist, noch dass es falsch ist. Ich kann aber auch sagen, dass sie ziemlich, schockierend sind. Denn diese Schlussfolgerung, dass es so spät ist und dass sie so auf die Finger deuten, auf bestimmte Autoren, das hat bis jetzt noch keiner gewagt zu tun. Und insofern war das ein sehr unterhaltsames und anregendes Buch. Und das ist genau das, was man von einem Buch halten möchte, dass es unterhaltsam anregend ist. Ich fürchte nur, dass es nicht für jeden unterhaltsam und anregend ist. Aber soweit dazu, das war meine Buchbesprechung. Bitte diskutiert die Inhalte. Was ist richtig, was ist falsch? Was meint ihr dazu? Was haltet ihr von dem Vorgehen?
Christian, was ich mich frage, ist, was wird denn jetzt da überhaupt damit bewiesen? Also was genau heißt es, wenn man zum Beispiel sagt, die Bibel ist echt? Oder die Bibel ist nicht echt. Das nehmen wir an, sie wäre jetzt echt, um diesen Fall mal zu vereinfachen. Das würde doch nur heißen, dass die behaupteten Verfasser tatsächlich die Verfasser sind. Ja, dass es keine Fälschung ist in dem Sinn. Aber ob das stimmt, was sie aufgeschrieben haben, ob Jesus wirklich sich übers Wasser gelaufen ist und solche Sachen, ja, das ist doch damit dann gar nicht gesagt. Oder doch? Warum erzählen?
Doch. Folgendermaßen, also wenn wir jetzt mal uns in den christlichen Hut aufsetzen, wir sind Christen und sagen, Jesus hat es gegeben. Okay, Jesus ist da rumgelaufen, da hat er erstmal aramäisch gesprochen. Die Leute, die es aufgeschrieben haben, die haben es nicht auf Griechisch aufgeschrieben, sondern die hätten aramäisch aufgeschrieben oder vielleicht hebräisch. Und dann hätte das über irgendeine, sozusagen auf eine Lieferkette quasi an Traditionsgeschichte, wäre das irgendwann hineingeflossen, das neue Evangelium, das von Gemeinden, die in der Umgebung sind, das aufgeschrieben worden wäre. Was wir dann sehen würden, wären, dass hebräische oder aramäische Texte übersetzt worden wären ins Griechische. Das würde die Stilometrie entdecken. Die würde sagen, das ist ein übersetzter Text, das sind so typische quasi Redewendungen, die aus Übersetzungen aus Aramäischen oder aus Hebräischen herauskommen. Die Stilometrie würde sagen, hier an der und der und der Stelle sind offensichtlich übersetzte Textstellen da. Die wurden aber alle nicht gefunden. Nur zu sagen, es ist nicht da. Der Text wurde von Anfang an in Griechisch geschrieben von Leuten, die Griechisch sprechen. Und das ist sozusagen das erste Problem.
Aber du hattest ja auch gesagt, dass da Griechisch und Hebräisch überhaupt gar keine Optionen sind für das Programm. Also
richtig.
So eine Analyse kann das Programm dann ja auch gar nicht machen. So welche, also zu sagen, hier eine hebräische Redewendung kommt jetzt im Griechischen vor, also ist das in die Richtung übersetzt worden, das geht
dann. Das ist ein gutes Argument. Sie haben das dadurch gemacht, indem Sie sozusagen im Vergleich zu Texten genommen haben, die tatsächlich aus dem Hebräischen übersetzt worden sind. Und haben dort eine Ähnlichkeitsanalyse durchgeführt. Das war deren Argument. Ich will das nicht verteidigen, ich will nur sagen, was deren Argument ist. Dass das Programm diese Option nicht gibt, könnte man auch dadurch sagen, okay, es gibt sozusagen so eine allgemeine Einstellung und die Einstellung für die Sprachen wären dann optimiert gewesen, dann quasi auf die Sprache, auf typische englische Idiome oder das andere Sprachen, die dort eine Rolle spielen.
Also ich glaube, ich verstehe das noch nicht so richtig. Nehmen wir mal an, diese ganzen Anforderungen, ne, geschrieben in der Sprache, übersetzt das und das und so, wenn wir da überall jetzt ein grünes Häkchen hinkriegen. Ne, es wurde in Aramäisch geschrieben und dann ging das alles so perfekt, ja, wie man es sich nur vorstellen kann. Christian, da würdest du doch dann trotzdem nicht denken, dass Jesus übers Wasser gelaufen ist.
Ich meine, das ist genau die andere Art der Argumentation. Ich meine, wenn es sozusagen tatsächlich die Wunder geschehen sind, dann sind diese Wunder halt nicht wundersamerweise dann einem Autor im Kopf gekommen und auf Griechisch in die Tastatur geflossen, sondern dann wäre das weitererzählt worden. Und Weitererzählungen haben einen anderen stilometrischen Abdruck als Geschichten, die sich jemand ausgedacht hat.
Ja, aber die Frage ist ja am Schluss, ist das wahr?
Ja, genau. Und immer die Frage wird dadurch beantwortet, dass wenn das ein ausgedachter Text ist, der direkt sozusagen von einem Autor ohne Unterbrechung quasi in sein hineingeschrieben worden ist, dann zeigt das, dass es eben diese Geschichte, dass es sozusagen direkt wenige Jahrzehnte, ich meine, das ist auch die Frage, wann das geschrieben worden sind, die Texte. Die Texte wurden, wenn man diesem Untersuchen glauben möchte, wie gesagt, ich will das nicht zu meiner eigenen Meinung machen, aber wenn man den glauben sollte, dann kommen die Analysen zu Texten, dass sie aus dem 2. Jahrhundert kommen und eben nicht unmittelbar nach dem mutmaßten Leben von Jesus. Und das ist, widerspricht der These der Christen, die sagen, das war genau so. Und zwar Wunder, dann haben die das erlebt und dann haben die selbst oder deren Nachkommen das aufgeschrieben und zwar in einer anderen Sprache.
Ja, aber soll, wenn ich da so hartnäckig bin, vielleicht kapiere ich es auch irgendwie nicht, aber das, ja. Man könnte doch dann höchstens das zur Falsifizierung verwenden, dass man sagen kann, also so kann es nicht gewesen sein.
Ne? Ja, genau, ja. Das ist richtig.
Ah, okay, dann verstehe ich, was du meinst, alles klar.
Ja, Ich will nicht sagen, wenn es jetzt anders wäre, dass es dann wahr ist. Ich meine, das ist quasi, man kann eine Implikation nicht umdrehen. Ne? Wenn aus A folgt B, wenn dann A nicht gilt, dann heißt nicht, dass B wahr ist. Das wäre eine Äquivalenz.
Ja, und ich wollte eigentlich nur mich bedanken beim Christian, weil das war ganz neu für mich, was es da gibt. Das ist unheimlich interessant, finde ich das. Und ich denke, wenn das noch weiter gereift ist oder so, dass da noch viel Gutes gemacht werden könnte damit.
Wir müssten halt echte Wissenschaftler anpacken, das Ganze.
Richtig,
ne?
Genau, das meine ich.
Ich meine, es besteht natürlich die Gefahr, und deswegen ist vielleicht Richard Carrier so giftig, dass das ganze Thema quasi dann wieder das als die Bibel genommen wird und das als Beweis gesehen wird und das nicht relativiert wird, dass es zwei Nichtwissenschaftler sind, die einfach mal zwei junge Kerle, die im Programm umgespielt haben und mal eine steile These rausgeworfen haben und das Ganze dann halt eben nochmal ordentlich überprüft werden muss. Andererseits finde ich, dass Richard Carrier da vielleicht auch ein bisschen zu sehr geschossen hat. Wenn ich geschrieben hätte, ich sage, okay, das sind keine Wissenschaftler, die wissen das, ich weiß das. Das ist ein Gedankenimpuls. Wir können über die Ideen reden, die sie drin haben, aber ich nehme die jetzt nicht auseinander, als ob das ein wissenschaftliches Paper wäre und ich ein Review schreiben muss. Also, das Buch, das wir jetzt also hier besprochen haben, ist sichtwissenschaftlich, hat schockierende Thesen, ist eine Anregung zum Denken. Und man soll es bloß nicht für bare Münze nehmen und denken, dass alles, was da drin steht, jetzt wissenschaftlich abgesichert ist. Es sind zwei junge Autoren, die ein bisschen mit diesem stilometrischen Programm umgespielt haben. Und als solches hat es große Unterhaltung und vielleicht auch neue Gedankenanregungen gebracht.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.